Welcome to the Literary Echo, a regular program on contemporary literature written in German at CKCU FM Radio 93.1, the community-based campus radio station of Carleton, Canada's Capital University in Ottawa. Now, here are your hosts, Hans-George Ruprecht and Helmut Sobel.
Helmut, es wird mal wieder Zeit, dass wir auf Aktuelles zu sprechen kommen. Und da haben wir einen besonders schönen Anlass, denn heute möchten wir Trudi Dannhardt nochmal vorstellen. Sie ist nun unsere Mitarbeiterin hier und wird gelegentliche Beiträge zur aktuellen Literatur in deutschsprachigen Ländern bieten. Und vielleicht sollten wir unsere Hörer daran erinnern, dass Trudi genau vor einem Jahr bei uns hier am Mikrofon war. Wir hatten da das Vergnügen, uns mit ihr über ihre Romane zu unterhalten, zum Beispiel der sehr lustige Roman Ciao, Signora Despucci, dann der neue Adam. Und wir hatten auch eine zweite Sendung, die sich um ihre Lyrik drehte. Nicht so?
Ja.
Das war doch wirklich eine schöne Sendung, die wir ihr
gewidmet haben. Ja, ich habe beide Sendungen noch gut in Erinnerung.
Ja, ich auch. Übrigens, diese Sendungen sind beide noch im Archiv auf unserer Webseite. Wir können es ja noch mal sagen hier, http://www.carlton.ca/litecho/archiv.html nachzusehen, und zwar genau im Januar 2010. So, unser Anlass ist nun der, Trudi hat uns die Bestenliste vorgestellt, die Bestenliste des Südwestdeutschen Rundfunks.
Ja, vielleicht könnte man dazu sagen, jeden Monat kommen 30 Literaturkritiker zusammen und treffen eine Auswahl. Also, wie Trudi dann später sagen wird, Bücher, von denen sie meinen, dass sie viele Leser verdienen.
Ja, ja. Es ist in einer gewissen Weise so ein Spiegelbild der ja, medienorientierten Literaturkritik. Ja. Und ich finde, wenn wir uns das so anhören, dann ja, stimmt mich das nachdenklich. Zunächst müssen wir wohl sagen, Trudi liest Texte.
Ja? Genau.
Es ist also nicht ihre Kritik, sondern es sind genau die Arbeiten und die Ausschnitte, die man auf der Webseite findet.
Genau.
Ja, und wie gefällt dir denn das? Also ich will gleich was dazu sagen. Was
ja, die meisten Bemerkungen zu den Werken fassen sich relativ kurz und versuchen also das Wesentliche an dem Werk herauszustellen. Einige, würde ich sagen, sind etwas spritzig geschrieben, am besten in so einem Staccato-Ton vorgetragen. Und ich glaube, da ist einfach das Bemühen, etwas Lebhaftigkeit in den Kommentar zu erbringen. Ich habe mich nicht daran gestört, aber ich meine, du bist der Ansicht, dass vielleicht diese Kommentare etwas zu sehr an der Oberfläche dahin
gleiten. Zu oberflächlich, ja, klar. In einer gewissen Weise habe ich das Gefühl, man will so Ton der Literaturkritik der Weimarer Republik nachmachen. Nicht? Da war diese Spritzigkeit, dieses pfeffergewürzte Reden über Literatur natürlich besonders interessant, zumal es damals ja auch immer gesellschaftsbezogen war. Was wir hier hören, ist nicht so gesellschaftsbezogen, sondern ist sehr leicht. Und man fragt sich, was soll dieser Schaum, der da geschlagen wird, noch zu den Büchern und zum Verständnis der Werke beitragen? Sie werden es hören. Was erfährt man letztlich über den ja nun nicht unbedeutenden Roman von Hans Magnus Enzensberger? Wir werden es gleich hören. Album heißt der Titel des Romans. Und ja, auch die anderen Autoren, die da genannt werden, sind doch ja sehr leicht locker behandelt. Und man fragt sich, was soll das eigentlich? Wozu diese Art der Literaturkritik? Aber nun, hören wir doch mal den Beitrag von Trudi Dannhardt. Und wir werden Ähnliches dann nochmal bringen. Vielleicht noch ein Punkt. Die Bestenliste ist nicht die Bestsellerliste. Nicht? Es ist nicht das Kommerzielle. Nicht?
Die Bestenliste beruht auf subjektiven Auswahlkriterien dieser Juroren, die, wie gesagt, wohl Leute vom Fach sind, ja, Literaturkritiker. Und von daher gesehen, im Unterschied zu der Bestsellerliste, die sie zum Beispiel im Spiegel abnehmen, ist das doch irgendwie eine Bewertung, ja, eine dieser Werke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich verlese Ihnen heute die Bestenliste für Januar 2011. 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker nennen monatlich in freier Auswahl 4 Buchneuerscheinungen, denen sie möglichst viele Leser und Leserinnen wünschen, und geben ihnen Punkte. Die Addition ergab für den Januar folgendes Resultat. Auf Platz 1 John Ashbery, ein weltgewandtes Land. Einer der ganz großen Dichter der amerikanischen Literatur mit seinem 27. Gedichtband, übersetzt, nachgedichtet von den wichtigsten deutschen Lyrikern, erschienen bei Lux Books. Auf Platz Nummer 2 Samuel Pepys, Tagebücher 1660-1669, 9 Bände. Aus dem Englischen übersetzt von Georg Deckerich, Michael Haupt, Arndt Kössling, Verlag Hoffmanns und Tolgemitt. Die Kritiker schrieben: aufrichtig, schonungslos, spöttisch, obszön, zum ersten Mal vollständig. Die Tagebücher von Samuel Pepys, das Bild einer Epoche, die Restauration im England des 17. Jahrhunderts, gezeichnet von ihrem präzisesten Beobachter und zugleich ein tabulos intimes Porträt des menschlich allzumenschlichen. Platz Nummer 3. Hans Magnus Enzensberger mit seinem Roman Album, erschienen im Suhrkamp Verlag. Dieses Buch ist ein Sammelsurium, ein Kaleidoskop und eine Ablage, ein Schabernack und eine Schlaumeierei, ein Füllhorn und ein Fundbüro, ein Aberhallo und ein Na und? Es ist ein Protest gegen Nützlichkeitserwägungen, Heilsversprechen und Zukunftsängste, eine Übung in Schwerelosigkeit und ein Kassiber für ketzerische Gedanken, weil alle anderen langweilig sind. Das schrieb Felicitas von Lovenberg. Platz Nummer 4, Sabine Peters mit ihrem Roman Feuerfreund. Der Roman ist erschienen im Wallenstein Verlag. 33 Jahre Altersunterschied, wie geht das? Wie ging das? Und wie wird es ohne ihn gehen? Jetzt ist Robert tot, der Mann, mit dem Marie über 20 Jahre lang gelebt hat, schreibend, zurückgezogen und zugleich eingebunden im Kampf für eine andere, bessere Welt. Platz Nummer 5, Colm Teubin mit dem Roman Brooklyn, übersetzt aus dem Englischen von Giovanni und Ditti Bandini, erschienen im Karl Hanser Verlag. Dieses Buch wird Bestand haben. Colm Teubin erzählt in seinem Roman von irischen Ausgewanderten in Amerika, die zu Doppelgängern ihrer selbst werden, und taucht die Metropole New York in das Licht des Alltags. Platz Nummer 6. Henning Ritter mit seinem Roman Notizhefte. Berlin, Vergal. Henning Ritter schreibt seit 25 Jahren Notizen. Seine Leseerfahrungen mit Rousseau, Montaigne, Nietzsche, Freund, Carl Schmitt und vielen anderen. Am Ende lernen wir, jedes Buch ist unmittelbar zum Leser. Platz 7. Michael Braun, Hans Till, Lied aus reinem Nichts, Verlag Das Wunderhorn. Eine dichterische Bilanz der Nullerjahre, bedeutende Lyrik und Lyrik Bedeutung. Tradition, Handwerk, Form und Gedanke werden großgeschrieben. Selbstverwirklichung klein. Das reine Nichts negiert das Ich. Platz 8. Stefan Krass. Das Konzil der Planeten, erschienen im Elfenbein Verlag. Ich bin überzeugt, dass man durch kalten technischen Verstand und ruhigen moralischen Sinn eher zur wahren Offenbarung gelangt, als durch Fantasie, die uns bloß ins Gespensterreich, diesem Antipoden des wahren Himmels, zu leiten scheint. So sagte Novalis. Platz 9. Cam Wagner schrieb das Buch Australien. Es ist erschienen im Berlin Verlag. Qualle, gefräßiges Auge, einfachste unter den Einfachen. Nur 1% trennt sie von allem, was sie umgibt. Stoße dich weiter vor ins Unbekannte. Ein Brennglas geschliffen von Strömungen und Wellen, eine Lupe, die den Atlantik vergrößert. Platz 10, Hans Magnus Enzensberger, meine Lieblingsflops, gefolgt von einem Ideenmagazin, erschienen im Suhrkamp Verlag. Ein Mann, ein Flop, ein Mann, ein Paradox. Es wäre nicht Hans Magnus Enzensberger, wenn ein Buch über das Scheitern keinen Erfolg hätte. Auf Platz 11, Thomas Pynchons, Natürliche Mängel, erschienen bei Rowohlt Verlag, Kalifornien 1970, Charles Manson. Altamont. Der Traum ist aus, das Paradies ist geschlossen. Übrig bleibt der einsame Held mit seiner Hosentaschenmoral, einem Joint, Spürnase und einer leichten Dosis Paranoia, die für Erkenntnisse nötig ist. Und naturgemäß ist er einem großen Ding auf der Spur. Und hier noch eine persönliche Empfehlung im Januar von Cornelia Geisler. William Boyd. Nate Tate, ein amerikanischer Künstler 1928 bis 1960, erschienen im Berlin Verlag. Cornelia Geisler kommentiert mit seinem Werk über einen amerikanischen Expressionisten, den es nicht gab, deutet der Meister in Biografien erfinden Fährten an, die er mit späteren Büchern weiterverfolgt hat. Die Monographie über den Maler Nate Tate spielt im vollen Ernst mit den Ritualien des Kunstbetriebs und kitzelt ein böses Lachen hervor. In der Sprache des Kunstkenners überlistet William Boyd Experten wie Leser auf so charmante Weise, dass man sich ihm kaum entziehen kann. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war unser Beitrag der Bestliste-Autoren und ihre Werke. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Für das literarische Echo, hier ist Julie Dannhardt, Ottawa.
At CKCU FM 93.1, this is the Literary Echo, das literarische Echo, aus deutschsprachigen Ländern, brought to you by the listener-supported radio station of Carleton University in Ottawa.
Helmut, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns auch mal über diese ganze Industrie der Bestsellerlisten unterhalten. Es sieht ja so aus, als ob diese Bestsellerlisten zum Teil auch manipuliert werden. Ja, es gibt hier eine interessante Webseite, die nennt sich http://kreative-literatur-over-blog.de, wo tatsächlich dieses Bestsellerwesen in Frage gestellt wird. Was wird da für eine Frage aufgeworfen?
Ja, wir wissen ja, dass Bestsellerlisten wohl den Verkauf anregen, nicht?
Auf jeden Fall.
Viele Leute vielleicht, die einfach nicht die Zeit haben, etwas zu recherchieren in den Feuilletons der Tageszeitungen, die werden sich auf die Bestsellerlisten verlassen, wenn sie zum Beispiel ein Geschenkbuch aussuchen.
Ja, ja, wie manipuliert man das? Wie macht man das denn?
Ja, nehme an, ja.
Man macht ein Geschäft als Bestsellerliste.
Man kurbelt den Verkauf eines gewissen Buches an, indem man versucht, es in einer Bestsellerliste zu platzieren. Nicht?
Ja, ja. Und welche Bücher kommen da rein? Das sind Bücher, die nicht zu verkaufen sind.
Naja, eben. Nicht? Also die ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen kleinen Schub brauchen. Ne?
Genau. Und da spricht man sich einfach mit dem Verleger dieser Bestsellerlisten ab oder mit der Medieninstitution ab und sagt, du, ich habe hier 50.000 Exemplare, die will ich loswerden, ihr kriegt einen Zuschuss von mir, setzt das auf eure Bestsellerliste und ich verkaufe oder vertreibe in den nächsten Tagen meine Exemplare in wichtigen Buchläden und dann ist das gelaufen. Nicht wahr?
Ja,
also. Und das Publikum glaubt vielfach, das ist unbedingt lesenswert.
Ja. Also auf jeden Fall, das Publikum glaubt, hat vielleicht den Glauben, dass diese Bestsellerlisten auf rein objektiven Kriterien beruhen, nicht die Zahl der tatsächlich verkauften Bücher. Aber dem ist nicht unbedingt so, wie dieser Blog hier versucht darzustellen.
Es gibt ja auch noch andere Listen.
Ja, speziell eine Top-50-Liste, die auf der Anzahl der Treffer oder Hits beruht, die ein Autor bzw. ein Werk eines Autors entweder bei Google oder bei Microsoft Network bekommen hat. Auf diese Weise hat man eine Rangfolge von Autoren aufgestellt, von 1 bis 50.
Mhm. Und rein statistisch.
Rein statistisch. Und wir wollen uns ganz kurz der Frage zuwenden, was können wir über diese Liste eigentlich erfahren, über die Lesegewohnheiten?
Wer steht an erster Stelle?
Ja, auffallend, ich verrate das jetzt gleich sofort, an allererster Stelle steht Heinrich Heine, ein Wintermärchen.
Mhm. Das ist ja ein toller Text, natürlich. Ja. Ja,
klar. Und was vielleicht auch etwas erstaunt, ist, dass unter den ersten 14, die ersten 14 Autoren, befinden sich durchweg, bis auf einen, Autoren früherer Zeitalter.
Also lesen wir die mal vor.
Ja, es ist also ein einziger Nachkriegsautor dabei.
Wir sind die ersten zehn.
Okay, die ersten zehn. Heinrich Heine, ein Wintermärchen. Friedrich Schiller, die Räuber. Karl May, Winnetou.
Eins bis drei.
Thomas Mann, Buddenbrooks. Franz Kafka, der Prozess. Wilhelm Busch, Max und Moritz, Hermann Hesse, der Steppenwolf, Goethe, Faust, erster Teil, Bertolt Brecht, die Drei-Groschen-Oper und Erich Kästner, das fliegende Klassenzimmer. Und siehe und staune, an elfter Stelle Novalis Heinrich von Ofterdingen. Da wundert man sich natürlich, ja, was macht der Heinrich von Ofterdingen hier? Ja,
aber du freust dich doch bestimmt, dass an 13. Stelle einer deiner Lieblingsromane steht, nämlich Theodor Fontane.
Effi Briest, ja.
Das macht dich doch glücklich.
Ja, sicher freue ich mich darüber. Aber was mich wirklich erstaunt ist, also unter den ersten 14 befindet sich nur ein einziger Nachkriegsautor, Heinrich Böll.
15, was ist das? Das
ist ja 15 ist Günter Grass, die Blechtrommel. Also wenn man sagt, wenn man die ersten 15 nimmt, zwei Nachkriegsautoren. Aber alle anderen Autoren, die hier aufgelistet sind, sind Autoren, die vor dem Zweiten Weltkrieg schrieben, beziehungsweise im 19. Jahrhundert.
Ja. Aber lass mich mal gucken hier. Das ist ja trotzdem interessant, denn die wichtigen Autoren sind eben auch die Autoren, die zu dem Kanon gehören, der Moderne und auch der Klassik. Sieh mal, Max Frisch, Homo Faber, auf jeden Fall. Georg Büchner, Dantons Tod, an 19. Stelle. Dann an 22. Stelle der Schimmelreiter von Theodor Storm. Gerd Hauptmann an 25. Stelle, noch die Weber. Ja, das ist überraschend, ja. Ja, guck mal weiter. Vielleicht bist du, was gibt's da noch?
Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht doch etwas zu der Methodik sagen. Also diese scheinbar objektive
Auswahl.
Was sagt das aus über die Lesegewohnheiten, sagen wir, der Leute im deutschsprachigen Raum?
Ja, da sind natürlich die Schüler mit dabei.
Ganz gewiss. Und ich meine sogar, dass diese Liste weitgehend auf Suchen von Schülern und Studierenden beruht. Wie anders ist zu erklären, zum Beispiel, dass Novalis hier unter den Top 11 oder 12 Autoren auftaucht. Ja. Nicht?
Tja, nun, also mich wundert das nicht. Also, ich schätze Novalis sehr.
Nein, das ist natürlich eine andere Frage. Nicht, dass ich will nicht unbedingt sagen, dass er es nicht verdient. Aber trotzdem, wenn man bedenkt zum Beispiel, dass ältere Leute wahrscheinlich sich nicht des Internets bedienen hier, um Recherchen zu machen. Diese Hits gehen wahrscheinlich auf jüngere Leute zurück, wie gesagt, Schüler der Oberstufe, Studierende und so weiter. Und trotzdem ist es erstaunlich, dass so viele Autoren früherer Zeiten hier in dieser Liste auftauchen. Und ich glaube, wie du eben schon sagtest, das sind Lehrpläne zum Teil, wo diese Werke auftauchen, auch vielleicht Pflichtlektüren, die Studenten in die Hand gedrückt bekommen, wenn sie Germanistik studieren. Und dass diese Liste spiegelt solche, wie soll ich sagen?
Wo kann man die einsehen? Es gibt da einen Blog.
Ja, hier ist die,
die Seite,
die Webseite http://taliban.de/2010/11/literarischer-schwanzvergleich/.
Na bitte, da haben wir es. Gut, dann sagen wir mal auf Wiederhören.